Agilität gilt heute für fast alles als Antwort auf die steigende Komplexität, auf die Unsicherheit und auf den Innovationsdruck. Gleichzeitig sagen viele schon, Agilität ist tot. Agilität braucht es nicht mehr und Agilität ist vorbei. Deshalb habe ich mir heute einen ganz wunderbaren Gast eingeladen. Ich möchte nämlich beleuchten, warum Agilität nicht vorbei ist und warum Agilität ganz natürlich für Innovationen ist und warum Agilität möglicherweise mit Innovation wie Bruder und Schwester ist. Und dazu habe ich mir heute Frank Hampe eingeladen. Frank ist selbst Agile Coach, Scrum Master und begleitet Unternehmen in der Agilität, im Finden von echter Agilität. Und wir tauchen jetzt direkt in dieses Interview ein. Lass uns einsteigen. Hallo Frank, schön, dass du heute im Podcast Innovation einfach machen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Bianca. Freut mich sehr.
Ja, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, Agilität. Ja, ich habe vor kurzem Agile Coaches ausgebildet an der Fachhochschule und in den letzten Jahren war das so, ja, eine kleine Hassliebe der Studierenden, ja, so im Sinne von, oh mein Gott, Agilität braucht man nicht, haben wir schon, kennen wir schon und vor allem, das funktioniert ja ohnehin nicht. Und da möchte ich auf jeden Fall heute auch gerne mit dir einsteigen. Doch bevor wir das tun, meine erste Frage, wer bist du? Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
Ja, wer bin ich? Frank Hampe. Ich bin tatsächlich so ein agiler Coach oder auch Scrum Master. Komme aus dem IT-Projektmanagement, habe also da mal längere Zeit bei einem großen deutschen Energieversorger gearbeitet als IT-Projektmanager und so im Jahr 2011 bin ich dann mit der Agilität in Verbindung gekommen und seitdem hatte ich dann auch oft da die Rolle nebenbei als Scrum Master und habe mich dann 2017 selbstständig gemacht. Seitdem bin ich Freelancer, wobei das jetzt in letzter Zeit auch durchaus so ein bisschen wechselt. Es gibt ja in Deutschland zumindest dieses Damoklesschwert der Arbeitnehmerüberlassung. Also insofern solche Sachen mache ich dann jetzt auch mal wieder. Bin also jetzt tatsächlich Angestellter, aber eigentlich bin ich immer noch Freelancer.
Ja, da ist ja in Deutschland ein bisschen anders als bei uns in Österreich tatsächlich. Ja, aber diese Diskussion habe ich auch schon öfters gehört. Und tatsächlich haben mich auch die Studierenden, also ich habe zwei Studiengänge, die einen sind berufsbegleitend, die sehr skeptisch sind, die anderen sind dann sind Vollzeitstudierende, internationale Studierende. Und die sind total motiviert. Ja. Und deren Frage war tatsächlich, und jetzt bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Gibt es denn eigentlich heute noch Jobs für Agile Coaches? Wie ist denn da deine Meinung, deine Erfahrung gerade dazu?
Naja, wenn Sie Agile Coaches sind, dann vielleicht für Scrum Master nicht.
Okay.
Wobei die Frage ist natürlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Agile Coach und einem Scrum Master? Da gibt es ja eigentlich sehr viele Sichtweisen auch. Also ich persönlich, da gibt es auch viele andere, die das genauso sehen, sehen da eigentlich gar keinen großen Unterschied. Vom Skillset und von den ganzen Geschichten ist es eigentlich das Gleiche, nur der Scrum Master ist in seinem Team verankert und ein Agile Coach sehr oft ein bisschen darüber, irgendwie soll ein bisschen mehr in die Organisation reinstrahlen. Wobei das natürlich eigentlich auch die Aufgabenbeschreibung eines Scrum Masters ist, jedenfalls wenn man sich den Scrum Guide anguckt.
Ja, und vor allem, ich sage dann immer auch gerne, naja, wenn es ein guter Scrum Master ist, der also gut ausgebildet, also nicht nur so eine zweitägige Scrum-Ausbildung gemacht zu haben, sondern eben auch wirklich, wie gehe ich mit Veränderung um, wie gehe ich mit Menschen um, wie bringe ich Veränderung in die Organisation hinein. Also für mich tatsächlich sind Agile Coaches tatsächlich noch ein bisschen besser verankert, vor allem wenn es um umfassende Transformation geht und nicht nur, ja, wir machen jetzt ein Framework. Also das gebe ich meinen Studierenden auch mit. So wirklich dieses, als Agile Coach begleitest du Veränderungsprozesse, ganze Transformationen und es fernab von einem Framework. Ja, also da sehe ich diese Entwicklung gerade auch bei Agile Coaches als auch bei wirklich guten, erfahrenen Scrum Mastern, die jetzt sagen, ich konzentriere mich jetzt nicht mehr nur auf Scrum, sondern mir geht es darum, dass wir einfach besser werden, besser zusammenarbeiten, neue Formen der Zusammenarbeit finden. Wie ist da deine Meinung dazu?
Naja, im Prinzip ist das auch eigentlich ein Problem dieser Bezeichnung Scrum Master. Der ist nämlich festgelegt auf dieses Framework Scrum. Und das ist eigentlich eine Krux, denn man sollte Agilität ja nicht basierend auf dem Framework machen. Also Agilität ist nicht gleich einem Framework. Das hat ein Framework ist eine Unterstützung, um Agilität zu leben oder einzuführen, aber es ist nicht gleich. Und insofern ist es ein bisschen schade, deswegen habe ich auch gesagt, Scrum Master werden keine Jobs mehr finden, weil ich denke mal, die Welt entwickelt sich weiter, dummerweise nie mehr so langsam wie heute. Sondern sie entwickelt sich halt weiter und das geht halt weg von Frameworks. Ne? Und das heißt, wenn du in deiner Jobbezeichnung oder in deinem Angebot halt Scrum Master hast, dann bist du halt festgelegt auf Scrum und viele sagen, Scrum funktioniert bei uns nicht, das ist schon gescheitert, das ist verbrannt. Genauso wie Agilität in vielen Firmen als verbrannt gezeichnet wird oder bezeichnet wird. Und das ist halt jetzt im Moment so ein Problem, was da ist, darf eigentlich nicht da sein, weil es komplett an der eigentlichen Problematik vorbeigeht.
Finde ich total spannend, was du sagst. Da möchte ich vielleicht gleich noch einhaken. Was bedeutet denn Agilität? Weil natürlich vor ein paar Jahren war es schon so, dass ich immer wieder auch gehört habe, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Agilität ist mit einem Framework gleichgesetzt worden. Ja, egal welches Framework, Scrum ist halt ein sehr bekanntes Framework. Und das war gleich Agilität. Und das ist ja gescheitert. Aber du hast das jetzt auch schon anklingen lassen, das ist ja nicht Agilität. Was ist es denn dann?
Agilität ist die Fähigkeit, Fragen zu beantworten, auf die man keine eindeutige, schnelle Antwort weiß.
Punkt. Spannend. Sehr schön. Damit legst du mir die perfekte Rutsche eigentlich zu Innovationsmanagement, ja? Mein Podcast heißt ja Innovation einfach machen und es geht ja um Innovationsmanagement, neue Produkte, neue Services. Und im Endeffekt ist das ja genau das, ja. Antworten auf Fragen zu finden, wo wir vielleicht noch nicht einmal die Frage kennen und wo wir schon gar nicht die Antwort kennen. Und weil noch ganz, ganz viele Unsicherheiten da sind. Weil wenn wir uns jetzt mit Innovation beschäftigen, das ist etwas, was es so ja noch nicht gibt. Das heißt, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Wie ist denn da für dich diese Brücke von Agilität und Innovation?
Naja, also die gehören zusammen, wie Brüder und Schwestern. Ne? Also Innovation ohne Agilität ist gar nicht möglich, nach meiner Meinung. Es ist vielleicht, ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum ich das eigentlich so sage. Weil viele von euch kennen wahrscheinlich auch dieses Kinevin-Modell oder diese Sichtweise, die Herausforderungen oder Fragestellungen unserer Welt in eigentlich vier, eigentlich sind es ja fünf, aber jedenfalls vier große Dinge einzuteilen. Da gibt es halt das Klare und Einfache, dann gibt es das Komplizierte, dann gibt es das Komplexe und dann gibt es das Chaotische und dann gibt es eben noch so einen fünften, das ist so ein Bereich, der irgendwie undefiniert ist. Und letztendlich ist das halt hier so die Sache, dieses Einfache oder Klare. Das ist der einzige Bereich, wo man sagt, okay, da oder wo ich auch sage, da muss man nicht agil arbeiten, weil ich weiß ja die Antwort. Also das kann aber sehr unterschiedlich sein. Also in Mathematik ist es ganz einfach, 2 + 2 = 4. Da muss man nicht drüber nachdenken, das weiß man einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Fahrrad sich anguckt und man hat einen Platten, dann ist halt die Frage, okay, hast du schon 20 Mal deinen Reifen repariert und weißt genau, was du machen musst? Dann ist die Antwort vielleicht klar, dann ist das Problem klar, dann ist es nicht agil zu lösen. Hast du das aber noch nie gemacht, dann musst du auch herausfinden, okay, wie mache ich denn das überhaupt? Wie finde ich denn heraus, ob jetzt das Ventil kaputt ist oder vielleicht der Mantel oder der Schlauch? Und wie kriege ich diesen komischen Schlauch und das Zeug überhaupt von der Felge ab? Das sind ja alles Sachen, die muss man rausfinden, wenn man es nicht weiß. Und insofern gibt es da auch keine klare Abgrenzung, sondern einfach die Abgrenzung ist, solange ich die klare Antwort nicht sofort weiß und auch weiß, dass sie richtig ist, bin ich schon in einem agilen Bereich, wo ich herausfinden muss, was ich denn da als Lösung dann entwickle. Und genau da sind wir ja auch in der Innovation. Ne? Also Innovation ist ja nichts anderes als sich eine Frage stellen, wie du gerade gesagt hast. Erstmal überhaupt die Frage fragen, herausfinden, welche Frage man hat. Und dann halt dafür eine Antwort suchen. Und da die Antwort eben nicht klar auf der Hand liegt, muss man, und jetzt kommt das agile Vorgehen, du musst halt gucken, du musst eine Art von Transparenz schaffen und dann gibt es halt dieses schöne Inspect und Adapt. Das ist ja das, was da letztendlich immer genannt wird. Also inspizieren und verändern, anpassen. Also insofern, ich kann jetzt noch weiterreden. Also insofern ist immer die Frage, unterbricht mich gerne, wenn du
Ich finde es total spannend, weil genau darum geht es doch. Also wenn wir von Innovation sprechen, selbst wenn wir die Fragestellung wissen, wenn wir wissen, in welchem Feld, in welchem Suchfeld wir innovieren wollen, wir wissen nicht die Antwort. Und damit sind wir ja schon eher in diesen komplexen, teilweise sehr unsicheren, chaotischeren Feldern. Und da ist es natürlich gut, mit Inspect and Adapt einzusteigen. Was ich aber sehr häufig dann natürlich höre, ist, naja, wir haben einen Innovationsprozess und der ist ja sehr häufig angelehnt an Stage-Gate-Prozesse. Und Stage-Gate ist ja per se jetzt eher mal klassisch Wasserfall, außer ich mache dazwischen Inspect and Adapt und Iterationen. Wie siehst du das?
Da ist wieder die Frage, welche Frage stelle ich denn? Mhm. Also was möchte ich denn mit diesem Prozess erreichen? Ich frage jetzt einfach mal zurück.
Ich würde mal sagen, naja, lass uns sagen, ich möchte von einer Idee zu einer erfolgreichen Markteinführung kommen. Also ich habe eine lose Idee, daraus soll mal irgendwie ein Konzept, ein Business Model und im besten Fall dann natürlich auch ein erfolgreiches Produkt rauskommen.
Ja, naja gut, da ist ja in diesem Prozess, sicherlich sind da ja die Schritte schon irgendwie vorgegeben. Das hättest du ja nicht gesagt, das ist wie ein Wasserfallmodell. Da ist natürlich, du hast da irgendwelche Schritte, die aufeinander folgen. Erstmal natürlich sozusagen die Frage stellen, was ist denn überhaupt unsere, also wir müssen ja erstmal wissen, was können wir überhaupt? Dann muss ich wissen, wer sind meine Kunden? Dann musst du deine Kunden kennen und dann musst du wissen, was sind denn die Probleme oder Herausforderungen dieser Kunden? Und wie kann man die lösen? Also das ist wahrscheinlich die ersten paar Schritte, die man da halt so festgelegt hat. Und das ist ja auch alles nicht verkehrt. Also Antworten auf diese Frage stellen, das ist halt, oder Antworten finden, das sind ja Dinge, die kann man machen. Das schließt sich ja nicht aus irgendwie. Das beißt sich eigentlich auch gar nicht. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man es hin? Und das ist ja wahrscheinlich dann dieser Prozess, das eben so sicher zu machen, diese Pseudosicherheit einzubauen. Ich habe jetzt hier 3 Monate Zeit und am Ende dieser 3 Monaten habe ich das absolute Powerprodukt, was irgendwie unseren Umsatz verfünffacht. Wenn das das Ziel ist, dann ist da die Krux, weil dieses Ziel kannst du ja nicht erreichen, das kannst du ja nicht planen. Du kannst Glück haben, dass es funktioniert. Aber du kannst es einfach nicht planen und dann bist du bei falschen Voraussetzungen. Du bist dann einfach im falschen Setup irgendwo. Und insofern muss man da immer reingucken, wie ist meine Fragestellung und was ist denn eigentlich mein Ziel, was ich erreichen will. Und das Ziel kann ja nicht sein, meinen Umsatz zu verfünffachen. Das ist niemals ein gutes Ziel für ein Unternehmen, sondern Probleme meiner Kunden zu lösen. Und dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen analysieren, wie viele Kunden habe ich denn da? Wie viel Potenzial ist denn da drin? Ne? Habe ich 3 Kunden oder 20.000? Ne? Also da kann man dann vielleicht mal gucken, wie viel steckt denn da drin in so einer Lösung für dieses Problem? Da kann man natürlich mal überlegen, in welche Richtung gehe ich. Aber das ist alles ganz am Anfang. Das sind diese Fragen, die man fragen muss. Ja, okay, ne? Welches Problem will ich eigentlich lösen für mich und für meine Kunden? Und dann geht halt die Maschinerie los. Und die Maschinerie besteht im Prinzip aus diesen ganz normalen, im Scrum Guide steht es so schön, und das hat überhaupt nicht nur was mit Scrum zu tun, mit dieser wissenschaftlichen Methode. Das ist nichts anderes als im Physikunterricht zu gucken, okay, ich habe eine Hypothese, ich baue mir da eine Versuchsanordnung auf und gucke, ist die Hypothese richtig oder falsch? Mehr ist es nicht. Und das ist dann auch schon Agilität.
Mhm. Ich habe jetzt gerade, während du das so gesagt hast, habe ich mir gedacht, ich kann jetzt schon den ein oder anderen Geschäftsführer, die ein oder andere Geschäftsführerin hören, die sagt, naja, wir haben schon das Ziel, den Gewinn zu verfünffachen. Ja? Jetzt hast du gesagt, nein, eigentlich sollte das gar nicht das Ziel sein. Also ich habe förmlich dieses Ja-Aber gehört, das da entstehen könnte. Wie reagierst du denn da drauf?
Naja, die Frage ist halt, was will man machen? Ne? Und ich glaube schon, jeder Unternehmer müsste schon an die Kunden denken. Also im Prinzip, du kannst ja nur Unternehmer sein, wenn du Probleme von anderen Leuten löst oder ihnen in irgendeiner Weise was tust, wo die der Meinung sind, okay, ich zahle da jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag an Euros für oder Dollar oder sonst was. Und das heißt, die müssen einen Nutzen darin sehen. Und ich sehe keinen Nutzen darin, dass VW seinen Umsatz verfünffacht. Das ist mir ziemlich egal als Nutzer. Wenn aber VW als Beispiel nur ein cooles Produkt hat, wo ich sage, das will ich haben, dann kaufe ich das halt. und sage, okay, das ist halt besser in dem ganzen Konstrukt aus Leistungsfähigkeit, Preis und überhaupt wie ein Konkurrenzprodukt, was meinetwegen von Hyundai, BMW oder sonst was kommt. Ne? Mhm. Das muss ich dann halt irgendwie sicherstellen, dass mein Produkt die Bedürfnisse des Kunden besser bedient als ein anderes. Und wie gesagt, das kann nicht das Ziel sein, dass einer sagt, okay, ich will jetzt die Weltmarktführerschaft haben, ich will jetzt irgendwie fünffachen Umsatz haben, ich will so und sowas irgendwie. Ne? Das bringt nichts.
Da sind wir ja eigentlich ja im Kern der Agilität als auch in der Innovation drinnen. Es geht darum, Kundennutzen zu stiften. Es geht darum, Mehrwert zu schaffen. Dass irgendjemand am Ende des Tages schreit, ja, darauf habe ich gewartet, dafür investiere ich, da nehme ich Geld in die Hand, weil es einfach so ein tolles Produkt ist, so ein tolles Service ist. Und da sind wir in diesem menschenzentrierten Denken, in diesem Orientieren an echten Bedürfnissen, was es sowohl in der Innovation der Grundgedanke ist, als auch in der Agilität, oder?
Ja, genau. Also ich würde das auch alles gar nicht so trennen. Ne? Also die Agilität ist nichts was anderes. Also Agilität gehört dazu, innovativ zu sein. Du kannst ja in allen möglichen Bereichen innovativ sein. Also nicht nur in der Produktentwicklung, sondern eben auch im Prozess, in dem Fertigungsprozess kann man auch agil und kreativ sein, indem man sich einfach die Frage stellt, wie geht das schneller zum Beispiel? Ne, wie schaffe ich es irgendwie in meinem Produktionsprozess, irgendwie Wartezeiten dieser Teile zu verringern? Also dieses ganz klassische Lean-Ansatz, den es da halt gibt, ne, den gibt es ja schon seit irgendwie Mitte der 50er Jahre eigentlich sogar noch mehr. Also die ganze Thematik ist ja überhaupt nicht alt, ist ja uralt. Und letztendlich ist es nicht nur, das kommt nicht nur aus den 50er Jahren, sondern das ist eigentlich das, was wir als Menschen in unserer Genetik sozusagen schon verankert haben. Und das ist auch eigentlich auch ein naturwissenschaftliches Grundprinzip, das ist nämlich eigentlich die Evolution. Da muss man einfach mal den großen, den großen Rahmen mal spannen, denn ohne dieses Versuch und Irrtum wird man nie zu irgendeiner Neuentwicklung oder einem neuen Ding kommen. Und genau da muss man halt Freiheit erlauben. Ne? Die Freiheit, Fehler machen zu dürfen und an diesen Fehlern zu lernen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird man auch nie innovativ sein können.
Da sprichst du jetzt einen Punkt an, den ich gerade, bevor du den letzten Satz gesagt hast, auch ansprechen wollte. Warum fällt es uns denn so schwer, wenn es eigentlich in unserer Genetik drinnen ist, Evolution, ja, wirklich Weiterentwicklung, Neudenken, warum fällt es uns dann so schwer? Warum sind wir dann gerade in Europa, ja, die europäischen Länder, ja wirklich hinten nach, wenn es um Innovation geht? Wir sind ja auch Meister im Erfinden, aber leider ganz schlecht in der Implementierung und sowieso in der Kommerzialisierung, ja. Warum fällt uns das so schwer, wenn es eigentlich in unserer Genetik drinnen ist? Was sind da deine Erfahrungen?
Naja, also ich glaube, da sind wir vielleicht in Europa, also gerade, ich kann ja jetzt eigentlich auch nur von Deutschland sprechen. Ne? Also wir sind Sicherheitsfanatiker. Das liegt eigentlich auch in der Natur des Menschen. Sicherheit ist immer das größte und stärkste Bedürfnis. Aber aus irgendeinem Grunde machen das gerade in Deutschland, ist das halt im Moment auch gerade. Das ist ja auch so ein Zeitgeistthema. Ne? Also wir haben gerade so einen Zeitgeist, wo wir komplexe Probleme überall haben. Und da möchten wir gerne sichere und einfache Antworten finden. Und deswegen möchte ich auch meinen Prozess haben, der mir sicherstellt, dass die Innovation, die ich da mache, in 3 Monaten zu einem kompletten Erfolg führt. Das möchte ich als Manager gerne haben. Und deswegen suche ich danach. Und wenn da irgendein Berater kommt oder eine Beraterin und sagt, ja, ich habe ja so ein Framework, das macht dir das, dann sage ich, ja geil, mach das. Ja, dann machen wir das. Mhm. Dass das am Ende aber leider nicht funktioniert, das ist entweder, da kommt dann raus, wenn ich sowieso schon befördert bin als Manager und das auch nicht mehr interessiert. Oder, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es ist dann so eine Erkenntnis, finde ich, die muss eigentlich mal so ein bisschen sich durchsetzen, ne? Dass wir diese Sachen nicht alle planen können und dass es diese Sicherheit nicht gibt. Auch Projektpläne im Sinne von Wasserfallplänen ist nur eine Pseudosicherheit. Das gibt diese Sicherheit nicht. Also ich bin ja letztendlich früher mal IT-Projektmanager gewesen und letztendlich diese Projektpläne bestehen ja immer nur daraus, dass man die wieder anpasst und dann Change-Requests stellt.
Change-Request.
Ne, damals ist eine Planänderung war etwas Schlechtes. Mhm. Und meine, ich sag mal, so eine Initialzündung, als ich so 2011 in diesem agilen Thema in Verbindung kam, war einfach dieser Mindswitch, dass man sagt, okay, Eine Planänderung ist nichts Schlechtes, sondern ist was Gutes. Denn durch diese Planänderung komme ich zu dem Produkt, was mein Kunde wirklich braucht. Und dann muss ich halt dann diesen Plan vielleicht irgendwie mal anders planen, also zum Beispiel in Sprints oder sowas. Da muss ich das nicht andauernd anpassen, irgendwo auf so einem Papier, sondern ich plane das einfach dann 2 Wochen weiter und kann einfach dieses Feedback und das Learning gleich in die nächste Sprintplanung mit reinnehmen. Das sind ja dann so letztendlich diese Ausprägungen, wie man das umsetzen kann. Aber das ist eben nicht die reine Agilität. Die Agilität ist im Prinzip ja diese Freiheit zu sagen, okay, Änderung, Anpassung ist was Gutes, denn ohne diese Anpassung werde ich nie gut, also werde ich nie besser.
Ich finde es so schön, dieses Reframing, das du da gerade reinbringst, dieses von diesem Bar, jetzt muss ich da wieder einen Change Request stellen, hin zu, ja, das ist was Gutes, weil damit wird unser Produkt besser, damit liefern wir unserem Kunden etwas, was er wirklich möchte. Ich war lange Zeit Projektleiterin in der Automobilindustrie und also ich kenne das ja mit den Projektplänen und Papier war geduldig und Microsoft Project war auch sehr geduldig. Ja, da sind dann die Termine in den Sure-Fixes dann immer wieder weitergeschoben worden und verändert worden. Dann hat man wieder einen Change Request an den Kunden gestellt. Ja, dann hat es irgendwie einen SOP gegeben, einen Start of Production quasi. Bis zu dem Zeitpunkt hat es halt sein müssen, aber bis dorthin ist ganz, ganz viel verschoben worden. Ja, und jedes Mal, wenn dann aber auch ein Änderungswunsch vom Kunden kommen ist, war der erste Gedanke bei uns zumindest, also vor allem von der Geschäftsführung her, gut, dann stellt er jetzt gleich ein Angebot und sagt dem Kunden, was das kosten wird. Und dann hat man dem Kunden ein Angebot gestellt, so und so viele Personentage, so und so viele Werkzeugkosten. Und der Kunde hat dann entscheiden können, ja, möchte ich oder nein, möchte ich nicht. Aber dieses Reframing hin, es geht darum, einen maximalen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Das finde ich großartig. Da weg von diesen, ja, Anpassung ist es was Schlechtes, ja, und die Änderung in so einem Produkt ist was Schlechtes, sondern hinzu, das hilft uns einfach nur besser zu werden.
Mhm. Ja, und gerade das Beispiel, was du sagst, das verdeutlicht eigentlich, wie falsch das da so läuft. Ne? Also du kannst ja nicht eine Änderung zusätzlich mit Kosten belegen. Weil die Änderung heißt ja, ich mache etwas anders als vorher. Das heißt, ich mache das vorher ja gerade nicht. Das heißt, ich nehme was rein und was anderes raus. Ansonsten, ich habe im Prinzip die gleiche Mannschaft da sitzen, also das gleiche Team, ne, die gleichen Leute, die kosten so und so viel Lohnkosten. Wenn das 10 Leute sind, da kosten die so und so viel, ja, die leisten so und so viel Tage pro Monat. Und ob die jetzt A machen oder B, ist eigentlich völlig egal. Es kostet genau das Gleiche. Mhm. Ne, deswegen allein dieser Ansatz, diese Idee, dass man das überhaupt mit irgendwie Kosten verbindet, die zusätzlich sind, ist ja schon mal komplett falsch.
Also wie gesagt, das war bei uns damals, ich habe bis 2012 diesen Job gemacht, da kannte ich Agilität noch nicht. Also was wir schon gemacht haben, wir haben diese täglichen Stand-Up-Meetings, das wir auch aus dem Toyota Production Management System herausgekannt haben, was da vorgelebt worden ist. Wir haben tatsächlich auch mit Kanban-Boards damals gearbeitet. Aber dieses Wort Agilität ist dann erst danach zu mir gekommen quasi, ja.
Ja, genau. Ja, es war ja bei mir genauso. Wie gesagt, ich kenne das ja auch mit diesen Change Requests. Und ich habe das ja genauso gemacht. Ne? Also irgendwie in den Jahren 2005 bis 2010, da habe ich ja nicht anders agiert. Da war das halt so, das war so vorgegeben, man musste das machen. Ich habe das immer eigentlich damals schon gerne gemacht, in dem Sinne, dass wir halt den Plan anpassen konnten. Habe jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass es eigentlich Quatsch ist, da irgendwie Geld zu verlangen. Aber das war halt so, naja.
Ich meine, ich kann schon verstehen, bei uns waren es ja teilweise wirklich Werkzeuge, wenn die dann schon produziert waren und dann haben die nachgearbeitet werden müssen, dass das vielleicht ein Zusatzaufwand ist, ja, weil du vielleicht einen neuen Stahl brauchst, weil du natürlich teilweise wirklich neue Bauteile konstruieren hast müssen, fertigen hast müssen, die so nicht geplant waren, weil der Kunde einfach im Gesamtfahrzeug auf Dinge draufgekommen ist, die so nicht funktionieren. Da war es schon nachvollziehbar natürlich, dass das auch was kostet. Ja.
Das kommt aber auch immer auf den Kontext drauf an. Ja. In IT ist es eigentlich egal, ne? Ob du jetzt produzierst du halt irgendeinen anderen Code nicht, dann schreibst du was anders oder was ist nochmal. Also es kann natürlich sein, dass es mehr Aufwand ist, weil man schon etwas fertiggestellt hat, was man nicht mehr braucht. Das ist dann natürlich wieder was anderes, weil dann hat man ja Waste produziert. Also man hat da nicht rechtzeitig sozusagen darauf geachtet, nicht rechtzeitig irgendwie ein Feedback eingeholt, da es noch billig war, sondern es war quasi schon fertig und ausgeliefert und dann kommt eine Änderung. Das ist natürlich was anderes. Da muss man dann auch reagieren. Aber da fehlt dann ja so ein bisschen das stringente, auch ich sage einfach mal Projektmanagement. Ich will es ja gar nicht, Projektmanagement ist ja jetzt nicht etwas, was man verteufeln muss oder verteufeln, auch nicht in der Agilität. Mhm. Es gibt Projekte oder es gibt auch andere Sachen. Es ist nicht alles, was man arbeitet, das sind Projekte, aber es gibt halt nur mal Projekte und da kann man die auch planen. Also da gibt's halt auch mal Deadlines. Ne? Das ist ja auch so, viele sagen ja mir, in der Agilität gibt's ja keine Deadlines. Das stimmt ja nicht. In der Agilität gibt's genauso Deadlines. Mhm. Ne? Die einzige Variable, die wir haben, ist halt sozusagen der Scope. Ne? Also ich passe ja den Scope so an, also die Inhalte oder sozusagen die Fähigkeiten des Produktes passe ich so an, dass ich halt mit dieser Deadline fertig werde und dann muss das halt so rund sein, dass es eben die Bedürfnisse des Kunden oder das Problem des Kunden lösen kann. Das ist dann die goldene Aufgabe sozusagen derjenigen Person, die dann die Rolle Product Owner hat.
Jetzt hast du vorhin auch angesprochen, wir tun es ja auch schwer mit diesen Unsicherheiten. Ja? Jetzt finde ich spannend, du hast jetzt auch gesagt, Agilität hat ja auch eine Deadline. Das heißt ja nicht, dass wir so lange arbeiten, wie wir arbeiten wollen. Und ich glaube, dass hier genau diese Missverständnisse und Missinterpretationen der Agilität ja auch zu Unsicherheiten führen, was ja dann dazu führt, dass eben mittlerweile teilweise ja auch schon schlecht über Agilität gesprochen wird. Wie erlebst du das so draußen am Markt gerade?
Ja, genau. Also du hast vollkommen recht, Agilität ist ein Begriff, der im Moment sehr unter Druck steht. Also viele sagen, das ist bei uns gescheitert, das ist schon verbrannt, man darf es nicht mehr agil nennen. Das große Problem dabei ist, alle Leute oder alle Unternehmen, die genau das sagen, die haben Agilität in ihrer eigentlichen Art und Weise nie erfahren. Die wissen nicht, was das ist. Und insofern ist es ein bisschen schade eigentlich, dass man jetzt in so eine Richtung gekommen ist, dass man jetzt Agilität irgendwie, ja, wie soll ich sagen, verteufelt oder sagt, nee, wir müssen jetzt irgendwie was Neues schaffen, wir brauchen jetzt irgendwelche postagilen Methoden oder sowas, weil Agilität ist irgendwie gescheitert und wir müssen was anderes haben. Nee, Agilität ist nicht gescheitert, kann nicht scheitern, weil das ist sozusagen ein universales Grundprinzip. Das kann man weder abschalten noch scheitern lassen, das ist einfach da. Das ist ein Grundgesetz wie von der Physik und man muss es einfach richtig anwenden beziehungsweise richtig verstehen. Und das bedeutet halt, dass sehr oft in klassischen Unternehmen da eben auch eine Offenheit da sein muss, dass man bestimmte Dinge anders macht, als man sie vorher gemacht hat. Und diese Offenheit fehlt halt sehr oft.
Genau.
Ja.
Ist total lustig. Ich bin ja jetzt Ende Januar auf der Agile Austria Konferenz und bin dort Teilnehmerin als auch Speakerin, halte dort einen Vortrag mit einer Kundin von mir gemeinsam und das Motto ist Beyond Agile. Was kommt, wenn der Hype geht quasi? Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil von den Vorträgen her ist ja wirklich alles dabei, so von postagilen Frameworks, ja, welche Methoden machen jetzt Sinn, hin zu Mindset-Veränderungen. Also man sieht ja schon, dass dieser Trend da ist. Agilität ist jetzt vorbei, ja. Du kennst ja auch diese ganzen LinkedIn-Beiträge. Agile is death, ja. Ist das nicht, ja?
Nee, nicht. Ist komplett, ist, ja. Um es mit deinem Buch zu haben, Bullshit. Kompletter Bullshit. Ich hoffe mal, dass du das als Speakerin oder Teilnehmerin da auch deutlich machst. Und alle Leute, die das jetzt hier im Podcast hören, bitte auch mitnehmen. Also Agilität ist überhaupt nicht tot. Agilität muss erstmal anfangen zu leben.
Ja. Und genau darum geht, also wie unser Vortragstitel ist, ausprobiert haben wir genug, jetzt wird's echt. Ja, also es geht es wirklich darum, wirklich ins Tun zu kommen, wirklich in die Agilität zu starten, wirklich das zu leben, was da dahinter steckt einfach. Und nicht nur jetzt eben anhand von Frameworks oder, ja, ich liebe Hypothesen, ich liebe Experimente und gleichzeitig darf es dann aber auch wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Ja, und das wollen wir in unserem Vortrag auch mitgeben, wie wir das in einer Versicherung auch gerade umsetzen und was da gerade so passiert. Also sehr, sehr spannend. Aber eben diese Denkhaltung Agilität und dieses Verteufeln eigentlich schon fast von Agilität wie gesagt, auch meine Studierenden vom letzten Jahr, die wirklich schon so feindlich in diese Lehrveranstaltung kommen sind, so, wow, jetzt wieder Agile und jetzt haben wir ja Scrum gelernt und das geht sowieso nicht, ja. Und hinzu, was heißt denn eigentlich wirklich und wie können wir das auch bei uns ermöglichen? Eben, wie können wir Offenheit ermöglichen? Neugierde, du hast vorher auch dieses Fehler machen dürfen, auch einmal zu scheitern, auch einmal da offen zu sein, angesprochen. Wie denkst du denn, wird sich Agilität jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren in den Organisationen entwickeln?
Bevor ich die Frage beantworte, komme ich nochmal zurück. Ich war ja auch mal Lehrbeauftragter an der Berliner Hochschule für Technik und da gab es auch mal so einen Studenten, also gab es auch mehrere Studenten und Studentinnen, aber einer, der hatte mal den Kommentar gelassen, der hatte so einen Nebenjob auch als Programmierer irgendwo und der meinte, Scrum ist ja nur erfunden worden, um die Teammitglieder auszubeuten.
Oh!
Und das ist schon mal ein hartes Statement. Da sieht man mal, wie verkehrt das in Firmen eigentlich gelebt werden kann. Ne, wenn man da in irgendeiner Weise Sprints macht mit Velocity, die komplett falsch, also Velocity ist halt sozusagen die Kapazität schaffen kann. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall ist es im Prinzip eine Kenngröße, die das Team für sich selber nutzen kann, um Sprints besser zu planen. Und wenn man das ausnutzt als Firma und sagt, okay, ich irgendwie knechten, dann ist da sehr viel falsch. Und genau da geht ja dann auch die Frage hin, wir müssen weg von diesen Frameworks. Also die Frameworks, habe ich schon am Anfang gesagt, sind nicht die Agilität, sondern wir müssen hin zu wirklich dem Prinzip, was dahinter steht, das ist einfach zu verstehen, wir brauchen ein evolutionäres beziehungsweise einen naturwissenschaftlichen Ansatz, der einfach wo wir das sehen als notwendig ansehen, dass wir Fehler machen. Ich meine, letztendlich so wirklich in die Biologie zu gehen. Also ihr kennt das ja vielleicht so mit den Mutationen, ne? Also insofern diese Zellteilung und so weiter und Mutationen, die sind ja kein Fehler, sondern ohne Mutationen gäbe es überhaupt keine Evolution. Das ist ein absichtlich reingebautes Variabilitätstool, um halt überhaupt Evolution zu ermöglichen. Und genau sowas haben wir auch in der Agilität. Wir müssen diese Variation haben, dass wir Feedback kriegen von außen, dass wir auch mal Experimente machen, die schiefgehen und wo wir was draus lernen. Sonst werden wir nie innovativ und sonst werden wir auch nicht schnell und sonst werden wir auch nicht agil sein.
Das heißt so zusammengefasst, wohin geht die Agilität jetzt? Oder was hoffst du, wohin sie geht?
Ja, sie geht, ich habe ja auch so... habe ja auch einen Podcast, den Agilogie-Podcast. Und ich habe ja witzigerweise darüber auch gerade jetzt eine Folge gemacht, die hieß halt Phönix aus der Asche. Also vieles muss verbrennen, damit halt sozusagen der Phönix die Agilität wieder aufsteigen kann, als junger, frischer Vogel. Und was er halt verbrennen muss, das sind diese ganzen Framework-Geschichten. Also das muss auf jeden Fall weg. Und dann müssen wir halt schauen, wir müssen eine Fragestellung haben, ein Problem haben, auf das das Agilität überhaupt passt. Und dann können wir uns aus den vielen Frameworks, ich will die gar nicht verteufeln, aber aus den vielen Frameworks können wir uns dann das Passende heraussuchen, was uns hilft, genau in dem Kontext diese Frage zu beantworten. Da muss es hingehen. Und nicht einfach sozusagen, okay, ich kaufe jetzt irgendwie Scrum ein und Scrum ist dann für das ganze Unternehmen das einheitliche Framework, obwohl in so einer Buchhaltung niemals irgendwie einer Sprints braucht. Das ist völliger Quatsch. Aber es gibt tatsächlich Unternehmen oder irgendwelche HR, die fangen dann an, Sprints zu planen. Das macht überhaupt keinen Sinn, aus meiner Sicht, weil die Fragestellung und das Problem überhaupt nicht da ist, wo das eine Lösung für ist.
Schön, dass du das so betonst. Also ich bin ja, du weißt es ja, ich liebe ja Frameworks generell, ich liebe Methoden, ja. Aber es muss immer mit der Fragestellung beginnen, so wie du es jetzt auch sagst. Und dann wähle ich das passende Werkzeug aus, um diese Fragestellung zu beantworten. Oder zumindest das vermeintlich Richtige. Auch das muss ich vielleicht einmal ausprobieren und dann iterativ weiterentwickeln. Vielleicht komme ich drauf, vielleicht war es doch nicht das richtige Werkzeug oder das richtige Framework und ich verwende was anders.
Genau.
Und genau so sehe ich das ja auch. Ich möchte so zum Abschluss auch noch ein bisschen hingehen in die Richtung, mal angenommen, Innovationsverantwortliche, also ein Head of Innovation, ein CTO, überlegt jetzt, wie Agilität verstärkt in die Innovationsarbeit fließen könnte. Wo kann diese Person starten? Womit? Welche Fragestellung sollte denn vorhanden sein, damit überhaupt Agilität oder agile Frameworks vielleicht sogar die Antwort sein könnten?
Welche Fragestellung? Also das, im Prinzip geht es ja auf die auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Also wir müssen eigentlich eine Fragestellung haben, wo wir die Antwort nicht genau wissen. Das ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Wenn wir die Antwort genau wissen, dann brauchen wir nicht agil vorzugehen. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Es gibt ja viele Sachen, die sind eigentlich klar und einfach und trotzdem wird es agil gemacht. Da muss man das nicht machen. Ich muss ja nicht, wenn ich jetzt, also es gibt ja so Sachen, da muss ich immer, wie gesagt, fragen, was ist die Fragestellung? Wenn ich jetzt irgendwie ein Haus baue, was ich, also so ein Fertighaus oder sowas, was schon 5-mal gebaut worden ist, wo man den Prozess eigentlich schon, oder vielleicht auch 50-mal, ne, wo man den Prozess kennt und so weiter, da muss ich ja jetzt nicht anfangen, irgendwie mit Sprints und überlegen, wie ich jetzt den nächsten Raum gestalte oder wie ich da irgendwie die nächste Wand setze. Ne, also jetzt mal ganz plakativ und grob, weil natürlich kann man da auch wieder den Prozess verbessern mit Lean und so weiter. Da will ich gar nicht so tief drauf einsteigen. Aber grundsätzlich ist halt, es wird sehr oft die Fragestellung nicht richtig gestellt und deswegen wird halt auch was Falsches gemacht. Und dieser Innovationsmanager, das ist ja gerade sein Job, Frage, also der lebt ja in einer Welt, wo es eben Fragen gibt, die er nicht beantworten kann. Und insofern müsste er eigentlich die ganze Zeit nur fragend durch die Gegend laufen. Also warum ist das so? Geht das nicht besser? Geht es nicht anders? Geht es nicht schneller? Warum muss ich hier so viel klicken? Warum ist das so schwer? Ne, also eigentlich für diese Leute würde ich sagen, fang an den Tag mit Fragen. Ne? Warum ist die Ampel jetzt so lange grün oder so kurz grün? Kann man ja auch sagen. Mhm. Gibt es da nicht was man besser machen kann? Irgendwie wie auch immer.
Das ist total lustig, ohne dass wir uns wirklich abgestimmt haben, ja. Aber du wirst es nicht glauben, was nächste Woche für eine Podcast-Folge rauskommt. Und zwar geht es um Fragetechniken für Innovationsverantwortliche. Also, wir haben das gar nicht abgestimmt, aber finde ich super die Rutsche jetzt zur nächsten Podcast-Folge in der folgenden Woche. Da geht es eben, wie gesagt, um Fragetechniken. Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Fragen zu stellen, ja. Auch welche Arten von Fragen kann ich stellen? Also wunderbare Rutsche zur nächsten Podcast-Folge, großartig. Du Frank, vorletzte Frage. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was aber wichtig wäre, was meine Hörerinnen und Hörer wissen sollten?
Ha, das ist ja jetzt eine Frage. Es gibt ja so viele Fragen, die man fragen kann und die man, das weiß ich ja vorher nicht, welche Frage jetzt auch wichtig war. Nee, eigentlich, ich glaube, da sind's gar nicht so eine, fällt mir jetzt gar nicht so eine Frage ein. Also nicht so eine, ja, Monsterfrage, die jetzt irgendwie alles noch erschlägt. Letztendlich, ja, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Wir haben doch eigentlich das Thema gut besprochen. Letztendlich, wie gesagt, man muss fragen, selber fragen. Ne? Also dann findet man auch eine Antwort.
Und dann zu meiner letzten Frage. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer mehr über dich wissen wollen, erstens, wo finden sie dich? Und zweitens, wobei kannst du sie auch vielleicht unterstützen?
Ja, also sie finden mich unter meiner Webseite agilophil.de, also PH, also agil liebend übersetzt, also agilophil.de. Da gibt es auch einen Podcast, den Agilophil-Podcast und da gibt es natürlich auch eine Folge mit dir, Bianca, also die empfehle ich dann auch nochmal gleich, wo es um Innovation geht. Und man kann mich da erreichen über ein Kontaktformular. Man kann mich auch über LinkedIn erreichen. Das ist mir eigentlich fast am liebsten. Da habe ich ein Profil, Frank Hampe, einfach suchen, sich mit mir vernetzen. Dann kann man mir auch Nachrichten schicken und so weiter. Ja, unterstützen kann ich als agiler Coach, als Interim Scrum Master, auch wenn diese Rolle, jetzt die Frage ist, ob das jetzt irgendwie noch in das Bild passt in die heutige Zeit, aber als Scrum Master, als externer Freelancer, als Scrum Master. Nebenbei mache ich ja auch einen Podcast, habe ich ja schon erwähnt. Also wenn jemand Lust hat, auch mal ein Podcast-Interview zu machen oder einen Podcast zu hören, Agilophil-Podcast, einfach schauen. Ja, und ansonsten, einfach gerne Kontakt aufnehmen. Ich quatsche gerne mal über alles Mögliche. Also man kann mich auch einfach mal so als, weiß ich nicht, Counterpart oder Challenger oder sowas benutzen, wenn ihr ein Problem habt oder so und das mit mir besprechen wollt. habe ich immer Lust drauf.
Sehr schön. Und wir verlinken das natürlich in die Shownotes, damit es noch leichter wird. Das heißt, Webseite, Podcast, LinkedIn kommt dann direkt in die Shownotes rein, damit das mit einem Klick geht. Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Es war wirklich wunderbar, mit dir zu sprechen, auch da mal mit einem erfahrenen Agile-Coach über Agilität zu sprechen, sich da auszutauschen. Und vielen Dank für deine Zeit und danke deine Impulse.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Das war wieder ein ganz wunderbares Interview im Podcast Innovation einfach machen. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist und dabei warst. Und beim nächsten Mal, wie schon angekündigt, geht es um Fragetechniken. Und zwar um Fragetechniken, die Innovationsverantwortliche als auch Führungskräfte stellen können, um Innovation möglich zu machen. Abonniere am besten gleich den Podcast, und damit du auf keinen Fall diese Folge versäumst. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Lass uns Innovation einfach machen. Ciao, ciao.